Nutzungskonflikte gab es in der Geschichte der Menschheit schon. Ja, also Nutzungskonflikte begleiten uns nicht erst seit diesem Projekt hier oder wenn es darum geht, die Freizeitindustrie mit den Einheimischen zu verbinden, sondern Nutzungskonflikte gibt es, seit es Menschen gibt, seit es den sogenannten Homo sapiens gibt. Am wenigsten wahrscheinlich zu der Zeit, als er Jäger und Sammler war, vor ca. 300.000 Jahren, bis vor ungefähr 11.500 Jahren vor unserer Zeit, weil in der längsten Geschichte der Menschheit die Auseinandersetzung von Gruppen, Individuen, Gruppen, Sippen mit der Natur im Vordergrund gestanden hat und weil es hier in erster Linie um das Überleben gegangen ist. Und durch die nomadische Lebensweise hat man von Naturgegebenen gelebt, ja, also da war das bewusst naturgegeben. Heute im Unterschied gibt es Naturgemachtes. Ein Naturpark ist Naturgemachtes, ja, Menschengemachtes, menschengemachte Natur. Auch das ist nicht Natur, ja, sondern das ist ein Golfplatz. Ja. Aber es schaut schön aus. Ja. Es schaut schön aus. Und man verwechselt halt Natur oft auch mit in Szene gesetzter Natur oder hergerichteter Natur. Und natürlich kann man auch hier Natur erleben. Aber das ist schon sozusagen ein Ausdruck des Anthropozäns. Zweiter Punkt in der Jäger- und Sammlerkultur. Wir leben heute in einer Weltgesellschaft, also ich möchte hier ein bisschen zeigen auch, dass die Kultur, in der sich der Mensch befindet, die Art und Weise, wie er sein Leben und Überleben gestaltet muss, natürlich auch seine Normalität bestimmt hat. Das, was damals in der Jäger- und Sammlerkultur normal war, das ist heute für uns völlig abnormal. Ja, das ist nicht mehr normal. Also Normalität wird auch definiert dadurch, dass wir heute Dinge für selbstverständlich erachten, die vor 500 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich oder gar nicht möglich waren. Und vielleicht in Zukunft ist es auch so. Also Nutzungskonflikte hat es gegeben mit anderen Sippen, eher weniger in Jäger- und Sammlerkulturen. Dort war die Konfliktregelung eher so, dass man sich aus dem Weg gegangen ist. Ja. Man hat sich zwar immer wieder einmal getroffen, Heiratspolitik und so weiter, also das hat es alles gegeben, aber in Wirklichkeit war genug Territorium da, dass man sich aus dem Weg gehen konnte. Ja. Heute, Sebastian Schusnick gesagt hat, ist Grund und Boden ein endliches Gut. Ja. Heute kann man nicht mehr ausweichen. Man kann sich nicht mehr, es gehört schon jemanden. Und das war die nächste Entwicklung in der Geschichte der, Geschichte der Menschheit. Die Sesshaftwerdung hat, und ich möchte Sie auch ein bisschen aufmerksam machen auf die Schlagworte, die wir alle verwendet haben in der Einleitung, hat erstmals zu so etwas geführt wie Besitz. Weil dadurch, dass ich mich auf einem Territorium niedergelassen habe, das sozusagen verteidigt werden musste, ich konnte nicht weiterziehen, sondern ich wollte hier bleiben, hier das Leben gestalten, gab es natürlich auch andere Menschen, denen dieses Territorium und die Früchte der Arbeit der Menschen, die sie aus dem Territorium geholt haben, wo das interessant war für die. Und natürlich kam es hier allein auf die Art und Weise des Lebens, nämlich der Sesshaftwerdung, strukturell zu Konflikten, die es vorher so nicht gegeben hat. Und wieder, greife vor, in einer Weltgesellschaft oder in einer Gesellschaft, wenn man 500 Jahre zurückgeht, mit Nationalstaaten, die es vorher nicht gegeben hat, gab es andere Konflikte. Aber der Mensch hatte in diesem Sinne immer wieder auch Konflikte zu bewältigen, die aufgrund der Art und Weise seines Zusammenlebens, der Organisation seiner Gesellschaft zusammenhängen. Und da hat es auch ein inneres Konfliktpotenzial gegeben. Während in Jäger- und Sammlerkulturen sozusagen der innere Zusammenhalt sehr groß war, weil alle gleichwertig zum Überleben, Sammeln, Jagen beigetragen haben, ist es in Jäger- und der Sesshaftwerdung zu einer Ausdifferenzierung von Fähigkeiten gekommen. Es ist zur Arbeitsteilung gekommen und mit der Arbeitsteilung und mit dem immer komplizierter werdenden Fähigkeiten, etwas herzustellen, gab es dann auch unterschiedliche Wertigkeiten. Manche Arbeiten waren wichtiger als andere. Und die Wertigkeit hat dazu geführt, die Spezialisierung, dass natürlich der Wert dieses Beitrags zum Überleben einen Preis bekommen hat. Ja? Also es wurde anders bepreist, ob man, und das haben wir heute auch, Kinderbetreuung macht oder ob man Jagderfolg hat. Was anderes, ob man Waffen herstellen kann, ob man, ich weiß nicht was, Tiere züchten, Pflanzen züchten kann, wer also, das bekommt dann, je nachdem, was in der Gesellschaft im Vordergrund steht, einen anderen Preis. Und mit dieser, es ist ein doppeltes Konfliktpotenzial, das jetzt auch von innen kommt. Und im Anthropozän könnte man sagen, ist diese innere Eingriffsmacht des Menschen in die Natur, dadurch, dass er fähig war, Natur umzugestalten und aus der Natur Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen, die führt dazu, dass wir sozusagen hier heute angekommen sind, dass die Früchte unserer Arbeit möglicherweise auch das zerstören könnte, wovon wir leben. Caroline, du hast gesagt, wir leben hier von der Natur. Und wenn es uns gelingt, wenn Sie sagen, Natur professionell zu zerstören, werden wir nicht lange davon leben können. Ja? Und das ist sozusagen der Konflikt, der die Menschen immer begleitet. Komplizierter wurde es, wenn es darum ging, die Städte und Reiche zu entwickeln. Da hat das dann angefangen, dass die Menschen sozusagen hier auch, das war vorher in bäuerlichen Kulturen nicht notwendig, aber da musste sowas wie Konfliktregelung über Recht herkommen, da musste sowas wie professionelles Militär unterstützt werden, ja, also bezahlt werden, da sind dann Herrscher sozusagen, haben sich herausgebildet und auf der anderen Seite das Volk. Ja. Aber das Recht ist einer der wichtigen Punkte. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Nutzungskonflikte haben immer etwas zu tun mit haben wollen. Das ist auch gefallen. Wir wollen also immer mehr haben. Wir wollen auch immer mehr haben von der Natur. Wenn man sich einerseits bewusst ist, dass wir hier von der Natur erleben und andererseits das Freizeitangebot einen selber erschlägt, ja, dass man für die Nutzung dieser Natur aufwendet, dann ist dort einfach dieser Konflikt drinnen institutionalisiert. Und es ist unsere Aufgabe zu entscheiden, wie wir damit umgehen. In einer kapitalistisch geprägten Welt, in der wir heute sind, geht es nicht nur um das Haben wollen, sondern letztlich um das immer mehr haben wollen. Also das, glaube ich, ist auch ein Problem für den Tourismus. Man muss halt immer mehr und immer neue und andere Erlebnisse kreieren, auch wenn es Erlebnisse sind, die Natur einfach nur zu genießen, zur Ruhe zu kommen. Aber auch alles das muss zu einem kaufbaren Produkt werden. Und insofern, das wird ja nicht, das sind ja alles Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, das sind alles Entwicklungen, die wir kollektiv, würde ich sagen, entschieden haben. Ja, das ist uns aufgrund der Weiterentwicklung des Zusammenlebens auch zum Teil passiert. Und was wir an Annehmlichkeiten einmal erreicht haben, das wollen wir und können wir wahrscheinlich auch nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, es ist sowas wie ein Fortschritt, und das war in den 50er Jahren, 1950er Jahren das große Thema Nachkrieg, Fortschritt, ja. Und in diesem Fortschrittsdenken sind wir heute genauso, obwohl wir in Bezug zur Natur schon ein anderes Verhältnis haben. Aber wenn wir als Menschen das so gemacht haben, ja, wenn wir diese ganzen Organisationen, Produkte, Angebote, Unternehmen aufgebaut haben, dann könnte man sagen, dass der Zugang im Anthropozän einer ist, wo man sich mit der Natur des Menschen auseinandersetzen müsste. Ja? Das heißt, warum tickt der Mensch so, wie er ist? Und da ist der Mensch im Vergleich zu anderen Lebewesen, also zu Nicht-Hominiden, mit etwas ausgestattet, und zwar tatsächlich, wie Forschungsergebnisse mittlerweile zeigen, dass der Mensch von Natur aus ein Kulturwesen ist. Ja? Er hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu denken. Und das kennt man von Nicht-Hominiden nicht. Das machen Tiere nicht. Tiere können auch kooperieren, aber das alles befindet sich im Hier und Jetzt. Einzig der Mensch ist in der Lage, so abstrakt zu denken, dass er sich etwas ausdenken kann, was es gar nicht gibt. Ja? Und das ist auf der einen Seite super, ja? Bringt unglaubliche kulturelle Leistungen, auch Vergnügen und Geschichten und alles Mögliche mit sich. Aber das bedeutet auch, dass was wir uns ausdenken, wir auch versuchen zu realisieren. Und in diesem Zusammenhang sind utopische Filme, utopische Romane und so weiter ganz interessant auch. Aber was heißt das? Was ist der Mensch? Der Mensch ist, weist eine Doppelnatur auf, und das ist ganz wichtig. Er ist auf der einen Seite ein biologisches Wesen und dadurch auch in seinen Möglichkeiten begrenzt. Wir haben zum Beispiel körperliche Voraussetzungen, wir haben zwei Arme, zwei Beine und so weiter. Es wird eher nicht sein, dass man jetzt sozusagen Konzepte entwirft, wo wir sechs Beine hätten, ne? Sondern wir sind hier beschränkt auf unsere Biologie. Oder das Auge, nicht? Also die Fähigkeit, etwas zu sehen ist oder zu hören, ist auf bestimmte Frequenzen ausgerichtet. Ja. Aber mit künstlichen Mitteln können wir in die Tiefe schauen, in ein Elektronenmikroskop oder in den Kosmos hinein. Also wir sind einerseits begrenzt und andererseits, dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, verlassen wir auch unsere eigenen körperlichen Grenzen, die körperlichen Fähigkeiten. Der Mensch ist eben nicht mehr instinktgetrieben, sondern als einziges Lebewesen, also dadurch ausgestattet durch sein Gehirn, dass er sich überlegen kann und muss auch, was er tun soll. Und das Soll ist auch immer mit ethischen Ansprüchen verbunden. Schön hat das gesagt beispielsweise Friedrich Schiller. Ich bitte Sie genau aufzupassen, es ist unglaublich, was hier alles schon auch geschrieben und gedacht wurde. Er bringt es auf den Punkt in seiner Schrift Anmut und Würde. Er sagt, bei dem Tiere und der Pflanze gibt die Natur nicht bloß die Bestimmung an, also der Mensch ist bestimmt durch zwei Arme, Beine und die Bestimmung an, sondern die Natur führt sie auch alleine aus, also Instinkt getrieben. Ja. Der Mensch, dem Menschen aber, sagt, da gibt sie bloß die Bestimmung und überlässt ihm selbst die Erfüllung dessen. Das allein macht ihn zum Menschen. Und meine Damen und Herren, insofern ist es wichtig, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich Gedanken über die Zukunft machen, über eine bestimmte Zukunft, und die sich gleichzeitig auch dafür engagieren. Ja, das ist etwas, was einzig der Mensch kann Zukunft gestalten, das macht kein anderes Lebewesen. Und es ist gleichzeitig auch seine Bürde. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja. Der Philosoph Peter Heindl hat dazu gesagt, der Mensch ist ein Differenzwesen. Das ist Schiller, das ist Heindl. Der Mensch ist ein Differenzwesen. Er ist Natur, wir werden krank auch, nicht? Wir merken das spätestens, wenn es uns schlecht geht, wenn wir irgendwelche ärztliche Hilfe brauchen oder naturmedizinische, was auch immer, wir merken, wir sind verletzlich, biologisches Wesen. Aber allein, dass wir das wissen, sind wir es gleichzeitig auch nicht. Und dieses Differenzwesen, Mensch, führt dazu, dass der Mensch also instinktlos jetzt bestimmte Widersprüche, sage ich jetzt bewusst, zu managen hat. Und nämlich Widersprüche, die mit seiner Art, mit der Gattung Homo sapiens zusammenhängen. Mit dem Wesen des Menschen ist ein bisschen schwierig, Natur des Menschen ist auch schwierig zu sagen, aber da geht es um Grundwidersprüche, denen wir nicht entkommen. Den einen habe ich genannt, Mensch und Natur, seit es den Menschen gibt, war er und ist er gezwungen, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Es gibt aber noch andere Grundwidersprüche, jung und alt, ja? Also es wird immer jüngere Menschen geben, ältere Menschen in einer Gesellschaft. Sie können jetzt sagen, ja, heute sind Leute mit 70 noch jung, es gibt trotzdem dann vielleicht 71-Jährige, die sind dann alt, nicht? Oder junge Menschen sind heute bis 40 oder bis 17, es ist egal, wie sie das definieren, es gibt immer jung und alt. Und es gibt sowas wie einen Generationenkonflikt. Ja? Ein abgeleiteter Konflikt ist Tradition, Innovation, spielt auch vielleicht hier in dem Zusammenhang eine Rolle. Tradition mit alt, ja, Tradition. Was alt ist, was bewährt ist und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir einen Innovationshype, der sich ja gewaschen hat und der hauptsächlich technologiegetrieben ist. Ja. Aber diesen Widerspruch, dass wir auf der einen Seite Sicherheit, Heimat, was auch immer brauchen, Natur, und auf der anderen Seite das nicht gleich machen können wie die Jäger und Sammler, ja, sondern dass wir das heute machen müssen, mit den Möglichkeiten, Technik zu nutzen, aber auch mit der Gefahr, dass Technik vieles zerstören kann. Mit diesem Widerspruch müssen wir leben. Ja? Und das hat man auch im Mittelalter oder in der Renaissance, in der Aufklärung müssen. Man hat mit diesen Widersprüchen gelebt und man wird auch, wenn es uns noch gibt, in 500 Jahren mit diesen Widersprüchen leben. Wichtiger Punkt, nicht Geschlechterdifferenz, Sozialformationen, deswegen wichtig, weil der Mensch eben früher in kleinen Gruppen gelebt hat und heute sind wir eine Weltgesellschaft. Sozialformationen gibt es auch im Internet, in den sozialen Medien. Also der Mensch ist immer eingebettet, nie Individuum, sondern immer eingebettet in irgendwelchen gesellschaftlichen Zusammenhängen, von der Familie bis zur Weltgesellschaft. Ich überspringe etwas. Schauen wir mal, was habe ich da als Nächstes? Ja, da habe ich die Eingriffsmacht des Menschen und seine Folgen. Nicht? Und das führt mich zum nächsten Punkt, wenn wir sagen, der Mensch hat das verursacht auch. Ja? Im besten Wissen manchmal etwas Fortschritt zu erzielen, aber es geht hier dann auch letztlich sozusagen um das, was wir anrichten, wie wir Natur zurechtgerichtet haben, und es geht um das rechte Maß. Ja. Also es ist nicht möglich, die Ansprüche der Natur zu 100% zu erfüllen, weil es uns Menschen gibt, ja, und weil wir leben und überleben wollen in dieser Gesellschaft mit 8 Milliarden Leuten. Also im Hinblick auf Naturgegebenes hat der Mensch eigentlich keine Grenzen mehr. Ja, er hat fast alle Grenzen überschritten. Und jetzt kann man sagen, ja, das kennen wir alles schon und so weiter. Darf ich, warten Sie, ich werde schauen, ob ich Zeit dafür habe, aber es ist mir vielleicht wichtig, auch ein bisschen unangenehm zu sein. Es gibt einen interessanten Schriftsteller und Philosophen, der heißt Guillaume Paoli, und der hat in einen Artikel geschrieben in der Zeitschrift Agora, Abseits der Piste. Und geht sozusagen auf den normalen Mindset des Menschen ein, wenn es darum geht, Normalität mit Schneekanonen herzustellen. Also die Frage, die er sich stellt, nicht, ob es einen Ausweg gibt aus dem Grundwiderspruch zwischen Ökologie und Ökonomie, Ressourcenverknappung und Wirtschaftswachstum, und warum Menschen auf schädlichen und selbstzerstörerischen Verhalten beharren. Das ist ja die Frage. Warum beharren wir so weiter so und glauben wir, dass wir mit noch mehr Technologie das alles wieder gut machen können? Und er sagt, uns ist es wichtiger als Menschen, die Illusion der Normalität aufrechtzuerhalten. Und wenn man jetzt zu den Beschneiungsanlagen kommt, die wurden ja damals erfunden zu dem Zweck, Abweichungen vom normalen Zustand zu korrigieren. Das heißt, zuweilen gab es schneearme Winter. Und da schien es vernünftig, als Notlösung sozusagen eine Schneekanone parat zu haben. Nun haben sich aber möglicherweise die Verhältnisse umgekehrt. Vielleicht sind schneefreie Berge nicht mehr die Ausnahme heute und in Zukunft, sondern die Regel. Das könnte man, um ein fiktives Beispiel, das nicht hierher passt, auch mit Eisdecke vergleichen. So dass jetzt künstliche Beschneiung vorsorglich und permanent stattfindet. Ja? Und dazu braucht man Kleinkraftwerke allein und Wasserspeicher, um diese Normalität, und die Normalität heißt Skifahren, ja? Um diese Normalität aufrechtzuerhalten. Und er sagt, es ist eine Scheinnormalität, die wir hier haben, denn wenn man sich vor Augen hält, wann das Skifahren zu einem Massenphänomen geworden ist, dann kommt man sozusagen in die Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger, wo sich Lohnempfänger dann schön langsam eine Woche Skiurlaub leisten könnten und zunehmend in Massen auf die Pisten geströmt sind. Das war der Fortschritt, das war das Freizeiterlebnis. Und wie immer tun sie das, was Touristen immer tun, zwangsweise, nicht absichtlich, sie zerstören durch ihre schiere Präsenz genau das, wonach sie sich sehnen. Ja? Nämlich eine unbefleckte Natur beispielsweise, ein herrliches Wintererlebnis. Ne? Aber das eigentliche Wunder bestand darin, und jetzt kommen wir im Kapitalismus an, dass auf bislang wertlosen Abhängen Investitionsprojekte entstanden sind und dass aus der Nachfrage nach Kleidung, nach Ausrüstung ein beträchtlicher Produktionszweig gewachsen war. Das Gleiche gilt für die Seen. Die sauren Wiesen, die in den 50er Jahren als wertlos von Bauern erachtet wurden, das war wertlos, sie in Wert zu setzen, da gab es keine Ideen dazu, die sind durch andere Ideen in Wert gesetzt worden und heute kaum mehr zu bezahlen. Aber zurück zum Wintertourismus und um noch ein bisschen den Stachel hinein zu setzen, weil es auch darum gegangen ist, die Einheimischen und die Touristen, nicht? Also hier war das Beispiel, Wege kennzeichnen ist für Touristen wichtig, weil dann wissen sie, wann ich wieder im Hotel sei oder wie ich wieder ins Hotel zurückkomme. Die Einheimischen wissen es besser, vice versa auch, es gibt ja die und die Touristen. Aber um den Ausfall der Natur positiv auszugleichen im Wintertourismus, setzt die Industrie natürlich auf die Behauptung, man kann ja alles durch Technik ausgleichen. Ja. Aber erfahrene Gebirgler wissen, dass künstlicher Schnee genauso wenig mit Schnee zu tun hat wie künstliche Intelligenz mit menschlicher. Auf künstlich bedeckten Flächen ist die Rückstrahlung des Sonnenlichts geringer. Zudem werden Böden und Vegetation von einer später auftretenden Schmelze benachteiligt. Um dieses auszugleichen, muss die Werbung sozusagen das auch in den Köpfen der Touristen ausgleichen, damit der Ski- oder Wintertourismus oder Sommertourist oder der naturkonsumierende Tourist sozusagen wenigstens ein gutes Gewissen hat, wenn er das macht. Ja, deswegen auch naturbelassene Veranstaltung. Warum sage ich das alles? Also ich möchte das nicht ausweiten, aber nur um das eigentlich zu sagen, was wir heute als Normalität betrachten, auch im Tourismus, war vor 50 Jahren, und das ist ein kurzer Zeitraum, wenn man die Geschichte der Menschheit hernimmt, vor 50 Jahren nicht normal, Beschneiungskanonen, ja, zu jeder Zeit zu fahren. Und die Hoffnung auch, die sich der Kollege da setzt, ist, dass vielleicht die Einsicht der Menschen dazu führen wird, dass sie das weniger konsumieren. Das ist keine gute Nachricht für die Tourismusindustrie, die weiter auf das setzt, sondern weil es nicht mehr schön ist, in einer grünen Landschaft auf einem kleinen weißen Band hinunterzufahren. Das ist nicht das Naturerlebnis, das sich die Menschen wünschen. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns heute schon mit solchen Themen, mit diesen Konflikten auseinandersetzen, damit wir vielleicht vorsorglich mit unserer Fähigkeit, Zukunft zu denken und Zukunft zu gestalten, dass wir vielleicht mit dieser Fähigkeit jetzt schon andere Wege in die Zukunft einschlagen können. Und insofern komme ich jetzt auf das Thema Widerspruchsmanagement. Wenn es zu Konflikten kommt, und die möchte eigentlich niemand haben, ja, wer will schon Konflikte haben, außer notorische Nörgler, nicht? Aber in Wirklichkeit haben wir auch heute gehört, es geht um ein gedeihliches Zusammenleben, es geht um Zukunftsorientierung, es geht um Gemeinschaft, es geht um Kooperation. Aber wenn es schon Konflikte gibt, dann ist es wichtig zu unterscheiden, ob es einen Experten gibt, der das Problem lösen kann durch eine richtige Expertenentscheidung und das Problem ist dann aber auch gelöst. Oder ob es sich um sogenannte Widersprüche, anthropologische Grundwidersprüche handelt, die an den Menschen gebunden sind und die der Mensch durch eine einseitige Entscheidung entweder Natur oder Mensch nicht aus dem Weg räumen kann. Es geht nicht entweder Frau oder Mann. Es geht nicht um entweder alt oder jung. Das heißt, Naturnutzungskonflikte in einer Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, ist ein Widerspruchsmanagement, wo man Entscheidungen gemeinsam auf Zeit treffen kann und wo man immer wieder nachschauen muss, ist das, was wir heute entschieden haben, nächstes Jahr noch relevant, ist das noch richtig? Das heißt, ein Widerspruch gehört gepflegt und nicht aus der Welt geschafft. Ja? Das heißt, es geht im Prozessmanagement von solchen Projekten geht es darum, wie pflege ich diesen Konflikt, wie mache ich diesen Konflikt bearbeitbar und wir werden das dann auch hören von Revital, nicht? Da spielt der Prozess ja eine Rolle und nicht nur das Ergebnis. Die Einbindung von Menschen eine Rolle und nicht eine Expertenmeinung. Ja? Also wie pflege ich so einen Konflikt, weil ich ihn nicht aus dem Weg schaffen kann. Abschließend noch, weil das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Wir haben es heute gehört, nicht? Üblicherweise reden wir vom Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Und dieses Modell zeigt schon, dass es ökologische, ökonomische und eine soziale Säule gibt. Und allein diese Modellbildung zeigt, dass diese drei getrennt sind. Ja? Und zeigt auch die Widersprüche, weil was ökonomisch sozusagen nachhaltig sein soll oder ist, muss sozial oder ökonomisch nicht nachhaltig sein. Das heißt, ein erster Schritt besteht darin, dieses Säulenmodell in ein Dreieck zu verwandeln, wo man sieht, dass die eigentlich voneinander, also miteinander verbunden sind. Es ist soziale Nachhaltigkeit ohne ökonomische Nachhaltigkeit nicht zu erreichen. Sie kennen zum Beispiel, also es ist natürlich hier auch selbstredend für Sie alle wahrscheinlich, die ökonomische Nachhaltigkeit, ja wir müssen ja hier vom Tourismus leben, die wichtigste, die Basis. Und in einer Gesellschaft, die so ist, wie sie ist, also die seit dem Mittelalter sozusagen eine ökonomische Gesellschaft geworden ist, hört man immer Aussagen wie aus der Brille der Ökonomie, Aussagen wie, naja, ein Gesundheitssystem muss man sich erst leisten können. Ein Bildungssystem muss man sich erst, irgendwer muss sich das verdienen. Ja? Kennt ihr das? Ja? Man muss sich das erst leisten können, um die Natur sich zu kümmern. Ja schon, aber wer zahlt das? Ja? Alle diese Sachen. Das heißt, solange wir in diesen drei, also in diesem klassischen Nachhaltigkeitsmodell, die ökonomische Nachhaltigkeit selbstredend als Basis für Sozialsysteme, für Gesundheitssysteme, für die Aufforstung, für was auch immer hernehmen, solange wir das tun, werden wir aus dieser Brille her die Themen angehen. Was, wenn, und hier kommt ein bisschen Utopie ins Spiel, was, wenn wir das Dreieck einfach drehen und sagen, naja, die ökologische Nachhaltigkeit ist unser Leitprinzip. Wir leben ja, Caroline, von der Natur her, ja? Ökologische. Die erste Auseinandersetzung des Menschen war vor 300.000 die mit der Natur. Als erster Freigelassener der Natur musste er sich selber sein Leben gestalten. Ein Zebra braucht das nicht tun, das macht es einfach, ja? Instinkt gesteuert. Und die Frage stellt sich, ob man dann nicht andere Entscheidungen, auch ökonomische Entscheidungen treffen kann, wenn man einen anderen Blickwinkel hat und auch soziale Entscheidungen. Natürlich brauche ich die Wirtschaft, um ein Sozialsystem auch finanzieren zu können, keine Frage. Ja. Aber je wichtiger Gewinn und so weiter in den Vordergrund gestellt wird, desto schwieriger wird es hier alternative Lösungen zu finden. Und wir haben ja gesehen in den letzten 20 Jahren, dass das Bildungssystem ökonomisiert wird, dass das Gesundheitswesen, Spitalsbetten und so weiter, studienplatzfinanzierte Unterstützung der Universitäten, ja, Sozialsysteme, das was wir erreicht haben, Pensionssystem, Sozialsystem, alles ist irgendwie im Wanken, ja, weil wir natürlich immer noch diesen einen Blick haben. Und vielleicht macht es Sinn, einen anderen Blick darauf zu werfen. Vorletzte Folie, dann sind Sie erlöst. Also es geht, um es philosophisch zu sagen, bei diesen Grundwidersprüchen geht es darum, dass man aus der sozusagen Logik richtig-falsch, Eindeutigkeit herauskommt und sowas wie einen dialektischen Zugang findet, der das rechte Maß in den Vordergrund stellt. Und das ist eine menschliche Entscheidung. Das ist eine Entscheidung von Ihnen hier in der Gemeinde. Das ist eine Entscheidung der Landesregierung. Das ist eine Entscheidung der EU. Das ist eine Entscheidung in der Familie, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder Mobilität. Ja, also wir nehmen jetzt fahren öffentliche Verkehrsmittel oder wenigstens mehr oder nicht. Das sind alles Entscheidungen. Und weil eben diese anthropologischen Grundwidersprüche nicht logisch zu lösen sind, brauchen wir Zeiten und Orte, und das könnte hier so einer sein, und das Naturforum Weißensee könnte hier einer sein, wo dieser Austausch, wo dieser Dialog, habe ich auch gehört, Dialog, ja, wo diese Kooperationsangebote gemacht werden. Und wir brauchen auch ein neues Wissenschaftsverständnis, nämlich weniger, und das ist okay auch in den engen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, weniger das Spezialistentum auch, aber nur in Bereichen, wo Logik sozusagen Eindeutigkeit, und das ist in der Technik, eine Rolle spielen, aber nicht mehr in der Wirtschaft, in den Wirtschaftswissenschaften. Da geht es nicht um richtig und falsch, ja? Da geht es um ja, Interdisziplinarität. Die Wirtschaftswissenschaften sind ja eigentlich nicht nur Rechen, da geht es nicht nur um Bilanzen so weiter, sondern da geht es auch um Verkaufspsychologie, um Organisations, wie man Organisationen aufsetzt, um Marketing, Werbung, Logistik. Also das ist sehr inter- und transdisziplinär aufgestellt. Ja. Und da gibt es in den meisten Fällen keine logische, richtige Entscheidung. Und die einzige ist die Ideologie dahinter, dass es sowas gibt wie einen Homo economicus, schon längst überholt, nicht? Aber dass die Ideologie dahinter, dass es einen freien Markt gibt, dass es einen Homo economicus gibt. Ja? Und Sie wissen selber, es gibt es nicht. Freie Märkte gibt es nicht. Die werden gestaltet von großen Konzernen. Sie brauchen nur schauen, wenn man also in die Digitalisierung geht, welche 5 Konzerne hier die Märkte bedienen. Also wir brauchen ein neues Wissenschaftsverständnis, das auch die Weisheit der Praxis hereinholt, dass den Dialog in den Vordergrund stellt, das weiß, dass man Prozesse gestalten muss. Ja? Wir nennen das Interventionsforschung, ja? Die sich davon unterscheidet, dass ein Techniker sagen kann, ja, ich habe ein Gerät in den Markt gesetzt und was ihr damit macht, ist mir nicht meine Verantwortung. Aber mit jedem Gerät, das wir in die Welt setzen, mit jedem technischen, verändern sich auch gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse. Also wir brauchen eine Wissenschaft, die das auch reflektiert, ja. Nicht verhindert die technologische Entwicklung, sondern reflektiert und im Sinne des gesellschaftlichen Ganzen und der Sinnhaftigkeit und der Schnelligkeit, womit wir unsere Jugend, unsere Gesellschaft überziehen, auch, dass man hier, so wie in der Philosophie, vielleicht einen Schritt zurückgeht, ein bisschen nachdenkt, um vordenken zu können und ein bisschen bestehende Strukturen hinterfragt. Ja? Hinterfragt. Es ist nicht alles normal, meine Damen und Herren, was wir heute tun. Auch ich nicht. Vielleicht ist das Naturforum in einem bestimmten Bereich so ein Ort, wo Menschen wie Sie sich die Zeit nehmen, miteinander über das, was hier herausgefunden wurde in diesem Projekt, zu diskutieren und zu schauen, können wir einen sinnvollen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit dieser Region, die Zukunftsfähigkeit Kärntens und die Zukunftsfähigkeit des Tourismus in Kärnten gestalten. Das wär's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.